habe da am wenigsten Angst vor. Deswegen bin ich auch, klappt es auch in dieser Impro-Comedy-Show so gut, weil ich eben schnell Ideen habe, lustige. Das ist ein Glück, das ist ein Talent, das ich habe. Geprägt hat mich ein Michael Jordan zum Beispiel. Fand einfach diesen Siegeswillen in seinem Fall immer total faszinierend, aber das habe ich mir nicht umgemünzt. Also ich bin nie verbissen ehrgeizig gewesen. Einfach nicht immer gleich aufregen, bei jedem Scheiß einfach mal ruhig und dann ist Leben auch viel schöner. Ja, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, schwierig einzuhalten, aber Liebe ist Love, Love is the answer.
Der Gast aus 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden.
Servus und willkommen zur nächsten Folge. Der Gast aus 307. Und ich habe euch ja gesagt, 2022 wird so eine kleine Rallye durch meinen Freundeskreis, aber vor allem auch durch und zu inspirierenden Menschen, die im Leben etwas geben, was zu sagen haben, was bewirken, Gast oder Gastgeber sind. Life can be better and we are one, ein bisschen mitspielen. Und vor allem geht es um eines, wir sind alle zu Gast auf dieser Welt einmal und wie spielen wir es? Das frage ich heute einen der coolsten Comedian für mich und einen, wo ich noch sage, der hat auf jeden Fall das Herz auch noch am richtigen Fleck, weil wenn man jemanden kennenlernt auf der Bühne, dann ist für mich auch immer wichtig, wie ist er im Backstage, wie ist er im wahren Leben? Und da darf ich euch heute vorstellen, Simon Pierce, the one and only aus München.
Servus, Christi. Ich dachte erst, wenn ich jemanden kennenlerne, wie ist er im Bett, habe ich jetzt erst gedacht. Aber zum Glück hast du Backstage gesagt. Genau.
Wie ist er auf der Bühne, wie ist er hinten? Okay.
Auf geht's zu einem neuen Abenteuer.
Hast gedacht, den Stocki wäre alles zuzutrauen. Den traue ich dir alles zu. Obwohl, man muss ja gleich sagen, das Bett hat es ja noch nicht gegeben. Es war maximal die Wellnessliege.
Die Wellnessliege habe ich auch schon erlebt. Lieber die, aber nur zum Glück.
Die Kuschliege. Hey, cool, dass du hier bist als Gast in der 307 bei mir. Diese legendäre 307, wo so manch einer reinspaziert ist, aber natürlich auch wieder rausspaziert. Und wir lassen es uns heute gut gehen. Wir plaudern einfach ein bisschen über dich und über Gast und Gastgeber zu sein. Was macht mehr Spaß und wie spielt man es? Aber bevor wir loslegen, gibt es natürlich einen Willkommenstrunk, weil was macht man so, wenn man im Hotel eincheckt? Man kriegt, entweder kriegt man irgendein schönes Glasal oder ein Bier. Daher, ich weiß, dass mein Freund Simon
ein Biertrinker.
Ein bayerischer Biertimpfel. Ich habe es ja mit Wein probiert und mit Gin Tonic, aber er hat dann gesagt, ich bleibe beim Bier. Ja. Sind mir auch dann auch nicht unrecht, weil
ist günstiger,
das Bier, das große Bier, das blonde Bier ist größer, das trinkt man länger und kostet natürlich ein Drittel vom Gin Tonic.
Schnupp.
Lupsi.
Prost, also, merci.
Prost, freu mich. Und dass wir Tiroler Bayern uns heute treffen. Ich weiß nicht, wer ihn Simon nicht kennt, schaut es euch mal an. Er ist wirklich ein geil gemixter Bayer, weil auch der Name klingt jetzt nicht bayerisch. Die erste Optik auch nicht, aber sobald er lacht und sobald er redet, ist er schon wieder 100% urbayerisch.
Wenn ich mag. Ich muss ja auch Hochdeutsch reden können. Mache ich auch, aber ich rede auch schon bayerisch, wenn es pressiert.
Wie kommst du, wie ist dein Bayerisch, wo bist du aufgewachsen?
Ich bin in Puchheim aufgewachsen, das ist so 20 Kilometer weg von München. Und meine Mama ist ja aus Bayern und bayerische Volksschauspielerin. Insofern musste ich ja die Sprache auch beherrschen und der Opa eh auch. Also wir mütterlicherseits war alles recht bayerisch geprägt. Auch vom Bekanntenkreis dann natürlich, die Freunde und so von der Mama. Und väterlicherseits war es dann eher halt nigerianisch. Da redet man weniger bayerisch.
Aber der gute Mix, aber jetzt lachen hat er da. Und ich glaube, er hat den einen oder anderen Bayern, hast du schon das Lachen gelernt, oder?
Ich hoffe doch, ja, auf jeden Fall.
Beim Fußsackeln oder Hand umlegen. Was haben wir gemeinsam? Wir sind gemeinsam oftmals Gastgeber. Er im Hotel verschmitzt, oder?
Comedy. Mittlerweile Halbpension mit Schmitz heißt jetzt. Wir sind ja von RTL zu Sat.1 umgezogen. Also bei RTL hat es noch Hotel Verschmitz geheißen und jetzt heißt es Halbpension mit Schmitz auf Sat.1. Und da bin ich, ja, ich bin da eigentlich gar nicht so richtig Gastgeber. Das ist das Geile, weil ich habe, also das ist eine Impro-Comedy-Show, für die, die es nicht kennen, in Sat.1 mit Ralf Schmitz. Wir haben da eben eine Halbpension und da kommen immer wieder andere Gäste rein. Und dann sind dann auch Angestellte und so da, also alles Schauspieler, Schauspielerinnen. Und ich bin irgendwie so, ich bin der beste Freund vom Ralf und es ist nicht ganz klar, wo ich eigentlich wohne. Ich glaube, ich lebe gar nicht in dieser Pension. Ich hänge da immer nur ab und mache alles schmutzig und dann schleiche ich mir wieder.
Das ist ungefähr so, wie ich im Hotel bei mir war.
Das ist eigentlich genau Stockis Leben. Das ist eigentlich eine Biografie von dir.
Ich habe gesagt, was hast du da für eine Rolle? Weil ich wollte ein bisschen wissen für den Podcast, dass ich mich vorbereiten kann, dass ich jetzt weiß, hoppla, ist der Manager oder ist eigentlich ist er der Gärtner. Aber sagt er, du, ich hänge einfach in der Bude rum und ich und weiß es selber nicht. Oft denke ich mir, ups, ich
das ja, erwischt, mal, das kenne ich doch.
Also da haben wir ein paar Ähnlichkeiten und natürlich, ich versuche ja immer auch lustig zu sein und er ist es. Und
bei mir klappt es halt.
Und bei ihm klappt es halt einfach. Ja, weil er macht sich natürlich auch sehr über sich lustig. Und das ist auch etwas, was mir bei dir aufgefallen ist, was eine sehr gute, ich möchte nicht sagen Angewohnheit, aber ein sehr gutes Attitüde ist, dass man über sich selber lachen kann und auch über sich einen Schmäh machen kann, oder? Ist das?
Ich finde das total wichtig. Also ich finde, also generell braucht man, wenn man Comedian ist, sollte man Humor haben. Es gibt da Leute, die irgendwie haben, gefühlt haben, die gar keinen Humor, und vor allem sollte man auch selbstironisch sein können. Man muss es jetzt nicht auf der Bühne. Es gibt Leute, die eher so eine, sage ich mal, dominantere Figur haben auf der Bühne, die quasi nicht selbstironisch sind, aber so ein bisschen Selbstironie gehört dazu. Und ich habe das immer schon gemacht. Also ich habe natürlich auch viel mit dem Humor schon früh mit meine Probleme, die ich hatte mit Rassismus und so, da verarbeitet und habe auch oft dann durch die Gags, also als Kind schon mal im Fußballverein, dann hast du irgendwo gespielt am Land irgendwie in Bayern und du wusstest ja, die gegnerische Mannschaft redet über mich. Ja, die haben einen Endpunkt, ja, den oder ein B, also BIM-Dings haben sie mich auch genannt, und ich bin dann aber schon vorher zu denen hingekommen. Ja, servus, ich bin der Endpunkt aus der Mannschaft, und aufpassen, ich bin schnell, gell, weil ich habe schon mit den Händen Antilopen gefangen. Also sowas habe ich halt dann früher gemacht, und dann mussten die lachen und ich habe denen quasi ihre Waffe weggenommen. So, die konnten mich am Spielfeld gar nicht mehr beleidigen, weil ich das vorher schon gemacht habe. Und wenn die sehen, ich lache drüber, nimmt es auch irgendwie die Angriffsfläche weg.
Also war immer schon bei dir, wo du gewusst hast, hey, geil, so spiele ich's, weil so geht's dir auch am besten, oder?
Genau.
Für alle, damit alle gleich ein gutes Good Feeling haben.
Erstens das, und zweitens ist das halt auch meine Art von Humor. Ich finde nur auf anderen, also es gibt da Leute, die hacken nur auf anderen rum auf der Bühne, und das finde ich scheiße, vor allem wenn man so nach unten tritt. Ich verarsche auch mal Leute, aber ich finde, wenn ich Leute verarsche, die habe ich auch schon irgendwelche Sprüche hinkauen, aber dann muss man auch selber was aushalten können, sonst ist es unfair, finde ich.
Und ist ja nett, bevor man sich gegenseitig ärgert, ist ja nett, ein bisschen so dahin schmädeln und Witze machen und sich gegenseitig zum Lachen bringen, oder?
Genau.
Hey, und wenn du sagst zum Lachen bringen, verdienst auch Geld, um Menschen zum Lachen zu bringen, was eins der geilsten und wichtigsten Gaben ist, weil es gibt nichts Schöneres wie zu lachen. Speziell in dieser Welt, wo wir sind, ist das Lachen das Wichtigste.
Es kehrt mehr gelacht. Ja.
Es kehrt mehr gelacht, mehr, sogar mehr wie geschmust, sage ich jetzt einmal. Und dann sagt auch einer, es gibt ja diesen Spruch, Cash macht Fesch. Und dann sage ich aber, wenn jemand sagt, du Stucki, aber mit den Mädels, du schon super, schaust du nicht aus, dann sage ich immer, ja, aber du musst die Frauen nur zum Lachen bringen, oder?
Das ja, kann man schon sagen, gell? Voll. Also Lachen ist ein Türöffner für alles. Jetzt nicht nur für die Hotelzimmertüren, wo du dann reingelassen wurdest, aber auch generell. Ich finde, du siehst ja, weißt du, wir haben uns ja auch kennengelernt, wir haben miteinander gelacht, und dann siehst du sofort, es strahlt eine Offenheit aus, es ist ein, also die internationalste Form der Kommunikation, dem anderen zu zeigen, ich habe kein Problem mit dir. Wenn wir gemeinsam lachen, dann werden wir nicht streiten. Auch wenn wir uns nicht verstehen. Wenn wir lachen, dann weiß man sofort, okay, passt irgendwie. Irgendwie passt es zwischen uns.
Lachen mit Bitte und Danke sind eigentlich so die drei Charaktere und Hashtags, mit denen man auf der ganzen Welt relativ...
Kommst gut zurecht erst einmal.
Ja. Kommst gut zurecht und kann man überleben. Hey, wie geht lustig? Ab wann ist man lustig? Oder wer sagt so, du bist jetzt lustig? Probierst du es und der Gast sagt dann? Oder Applaus? Oder?
Ja, also generell sagen es immer die Empfänger. Weil ich kann mich wahnsinnig lustig finden, wenn es kein anderer tut, dann bist du nur unangenehm. Dann bist du der besoffene Onkel auf einer Feier, der die ganze Zeit irgendwelche schlechten Witze macht und keinen gefällt. Also generell entscheidet das das Publikum. Also ich weiß jetzt schon in meinem Programm, ich weiß, dass es lustig ist, aber es kann dann auch Abende geben. Also ich spiele das gleiche Programm, was ich heute in München. 300 Leute flippen aus, alles ist super, dann fahre ich irgendwo anders hin, spiele genau das gleiche Programm im Prinzip, aber krieg die Reaktion nicht. Und dann ist es auch schwierig und dann fängt die richtige Arbeit an, dass du die Leute wieder für dich zurückgewinnst, weil dann wirst du unsicher auf der Bühne. Ich meine, du bist ja auch Speaker, du kennst es ja, wenn du merkst, oh scheiße, irgendwie die mengen mich nicht, dann wird man unsicher und das spüren die ja auch wieder. Die sehen dann Menschen auf der Bühne, der sich da gerade nicht wohlfühlt, es ist unangenehm anzuschauen und dann ist es so ein Teufelskreis nach unten, dass es für alle immer unangenehmer wird und den gilt es dann zu durchbrechen. Das ist dann tatsächlich Bühnenerfahrung und ein gewisses Selbstbewusstsein, dass man das dann wieder hochgeschossen kriegt und man muss dann schauen, ob es Humor ein bisschen umschwenkst, wenn du merkst, oh, da sind jetzt mehrere Ältere drin, dann sage ich halt nicht, ja, weiß ich, Schwanz oder was weiß ich was, dann passe ich halt mein Vokabular ein bisschen an, eventuell.
Zipfi.
So, Zipfi. Das klingt bei dir immer schon gleich, da kriegst du schon diese Triebtäterstimme, die Zipfi.
Das stelle ich mir ja bei dir natürlich auch dann hart vor, wenn du merkst, hoppala, das pfeift noch nicht ganz so, die Leute sind, die sind schwer warm zu kriegen, schwer, dass man mich versteht auch. Hast du dann immer ein paar so Jokers in der Hosentasche sozusagen? Also
in den, was ich in meiner Hosentasche für einen Joker habe, das geht dich erst überhaupt nicht so. Ja, also klar hat man, also was man dann immer machen kann, man kann mit dem Publikum reden zum Beispiel. Dann fängst du erstmal an. Also tatsächlich ist es immer gut, offen damit umzugehen. Dass man auch vielleicht sagt, okay, merkst schon irgendwie.
Jetzt muss ich dich fragen, warum hast du jetzt nicht gelacht? Das ist einer meiner besten. Ich habe mich so zusammengerissen.
Zum Beispiel.
Wirklich Gas geben, aber jetzt, ich kann es nochmal probieren. Aber warum hast du nicht gelacht, oder?
Und dann, ja, das darf halt nur nicht zu ernst sein. Okay. Weil wenn der wirklich das Gefühl hat, dass du den jetzt interviewst und sagst, sag mal, warum lachst du nicht, dann ist schwierig. Aber du fragst einfach erstmal, wo kommst du nur her? Was machst du beruflich? Und dann sagt er ja, was ich. Ja, ich bin Eisenbahner und sehr gut, aber deswegen musst du jetzt gar nicht mehr in deinem Leben lachen. So. Dann fängst du halt über die Berufe an und da hast du natürlich schon ein bisschen Joker in der Hosentasche, weil du in diesen Impro-Gesprächen mit dem Publikum, du weißt, du hast auf ein paar Berufe, hast du direkt Antworten. So, man, das ist so eine Art Joker, Backup-Joker, wobei das natürlich immer neu ist, aber man hat halt den Köcher voll mit ein paar Sprüchen und die probierst dann vielleicht aus oder die fallen neue ein. Also der größte Joker ist eigentlich der schnelle Kopf, den man auch trainiert. Also auch Humor ist ja Trainingssache.
Es ist wie beim Dasein, total bei dir sein.
Genau,
und bam, bam, bam.
Und dann schnell Assoziationen haben, also schnell irgendwie Gags rausfeuern, dass die irgendwo, die neu entstehen im Kopf, aber dass das Gehirn da bereit ist dafür, dass das Gehirn auch auf der Hut ist. Und jetzt passiert was Lustiges, zack, da fällt einem was runter, zack, da mache ich was draus. Und so schreibe ich ja auch, weißt du, läufst aus die Gegend und jeder könnte Comedy machen, prinzipiell.
Situationscomic auch, dass du alles mit einbaust, weil du hast ja vorbereitete Sachen, oder, die du
ausdenkst. Ich baue alles mit ein, klar, sobald was passiert und ich rede dann auch mit den Leuten und manchmal dauert das Programm, sag mal 90 Minuten, manchmal dauert es 105 Minuten, weil dann habe ich halt so viel, was noch passiert im Publikum und dann quatscht mit jemandem, dann weiß nicht, dann sagt einer, er ist Gynäkologe und eine halbe Stunde später passt halt genau eine Situation auf den Gynäkologen, dann renne ich zu dem wieder und sage mal bla bla bla, fange mit ihm wieder an zum Reden.
Also 80% vorbereitet und die 20% sind dann die Sahnehäubchen, die da richtig reinkommen, wie der Topf auf den Deckel.
Genau, wo ich dann selber auch lachen muss. Also das ist tatsächlich, manchmal wird man halt selber von seinem Kopf überrascht, was einem das mal so witzig ist.
Ja, Training kommt dazu. Ja. Dass genau der vor dir steht, zugesendet.
Ja.
Ja, ja. Das heißt, wenn jemand dich spontan auf die Bühne holt oder in der Show ist, Fernsehshow und sagt so, ich habe gehört, du bist lustig, Comedian, jetzt geh mal raus und sei mal lustig, so auf Knopfdruck.
Ja, theoretisch schon. Ich würde halt nichts aus meinem Programm spielen. Also der muss mir dann schon ein Gespräch bieten, wo ich dann lustig sein kann. Ich würde mich jetzt da nicht hinstellen und dafür bin ich dann zu wenig Clown. Also da würde ich mir zu sehr vorkommen wie ein Hofnarr. So stellt mich hin und das Spiel auf, du Narr, und tanz für mich. Aber das passiert natürlich. Also ich halte mich für sehr, sehr spontan tatsächlich. Und hab da am wenigsten Angst vor. Deswegen bin ich auch, klappt es auch in dieser Impro-Comedy-Show so gut. Weil ich eben schnell Ideen habe, lustige. Das ist auch nichts, das ist ein Glück, das ist ein Talent, das ich habe.
Und dann macht's Bang und es kommt zusammen und aus dem machst du was.
Genau.
Oder? Das heißt, ich gebe dir ein paar Zutaten und du machst irgendwas, dass es schmeckt und zumindest, wenn es nicht schmeckt, zumindest geil ausschaut.
Ich mache sogar, wenn es dann nicht schmeckt, kann, also behaupte ich jetzt mal, kann ich noch was draus machen. Also man kann ja auch das Scheitern kann lustig sein. Das wird ja auch oft unterschätzt, dass ein Mensch beim Scheitern zuzuschauen, wenn der das mit Stolz trotzdem macht, dann kann das ja sehr lustig sein. Ich meine, es ist eigentlich Comedy. Charlie Chaplin ist ist genau das. Wir schauen Charlie Chaplin, den haben wir zugeschaut beim Scheitern. Das war das Lustige. Wenn alles geklappt hat, wäre es langweilig. Dann wäre es ein Typ mit dem Schnurrbart, der die Straße langläuft. Aber da eben alles nicht klappt. Und es kann eben auch im Real Life kann das Scheitern lustig sein. Auch bei einer Impro-Comedy-Show, zum Beispiel bei Hotel Verschmitzt, da kriegt man immer so Ansagen aufs Ohr. Simon, du redest auf einmal mit einem französischen Dialekt oder was weiß ich. Und dann entweder für das Publikum ist es dann lustig, wenn ich die Aufgabe erfülle, gut, also meine Kreativität, aber genauso lustig ist es für das Publikum, wenn die sehen, Simon, du kannst auf einmal, du spürst auf einmal einen Tornado, als einziger im Raum ein Tornado und ich weiß nicht, wie ich diese Anweisung umsetzen soll. Das Publikum sieht ja die Anweisung und die sehen dann in meinen Augen, ja scheiße, was mache ich jetzt? Die schauen mir beim Scheitern zu und das ist für die genauso lustig. Oder ich zeige einen Ficker nach oben in die Regie, weißt du, so, ja,
sollen die... wieder.
Genau, und das ist genauso lustig, wie wenn ich es gut erfülle.
Ja, ja.
Und das Selbstbewusstsein muss man nur haben. Auch auf der Bühne eben, wenn man merkt, ich verkack gerade, wenn du das stehst und sagst, okay, Leute, es läuft richtig beschissen, aber wir machen das Beste draus. Ist es halt dann eben wie, dann machst du noch einen Spruch, da geht es auch. Lass du nicht auf der Bühne stehen und zittern anfangen, dann wird es unangenehm für alle Beteiligten.
Was war der Moment, wo du gesagt hast, bitte, lieber Gott, beam mich jetzt aus dieser Situation, das ist jetzt richtig kacke, mir ist es so unangenehm, voll verschissen.
Also zum Glück, also richtig auf die Fresse gefallen bin ich noch nie. Ich habe einmal einen Auftritt gehabt beim Saarländer Karneval. Da war sogar die Annegret Kramp-Karrenbauer, die war damals noch Ministerpräsidentin. Und da, ich passe einfach in so einem großen Zelt so eine richtige Karnevalssitzung. Hinter mir die ganzen mit ihren komischen Hüten da. Und ich wurde von so zwei so Funke-Mariechen auf die Bühne geführt. Dann stand ich da auf so einem Kreuz für die Kamera und dann hinter die Band. Und ich wusste nicht, was muss ich jetzt machen? Und ich habe das ja alles vorher nicht mitgekriegt. Da musst du halt rufen, Saarbrücke, und dann rufen die alle, Salü, oder was ich, ihren Karnevalsruf. Und das war einfach nicht mein Publikum. Da kommt dann vorher, kommt so Lokale, so ein Hausmeister mit so schiefen, so einem Gebiss drin, der dann in diesem Saarländer Dialekt redet über die Alltagsprobleme der Saarländer, dann streitendes Ehepärchen, so diese typischen Karnevalsfiguren. Und ich habe da irgendwie einen Wortbeitrag gemacht und von meinem Leben als Schwarzer im Puchheim erzählt damals. Und das war mein 8. Auftritt erst oder sowas. Und ich wurde immer nervöser, mein Mund war furztrocken. Und das Zahnfleisch, kennst du das, wenn die Lippe so am Zahnfleisch immer hängen bleibt, weil alles so trocken ist? Genau. Das war furchtbar. Es waren 10 Minuten, es hat sich angefühlt wie eine Stunde. Und einmal war ich beim... warum die mich auch da eingeladen haben, beim Jubiläumsveranstaltung vom Eifeler Landfrauenbund, die Eifelgebirge im Mittelgebirge in Nordrhein-Westfalen. Und da waren halt lauter, die Jüngste war halt 75 Jahre alt und die Älteste war irgendwie 98, lauter Eifeler Landfrauen.
Ja, okay, aber das denken wir schon, weil...
du meinst, dass die mal
weil die sind alle Frauen,
ja.
Eifel. So haben sie gelacht,
ja.
So stellen wir vor, dass sie gelacht haben. Na. Und ja, Handynummern hat es damals noch gegeben, die Festnetznummern
haben sie draufgeschmissen. Die haben ihre Faxgeräte auf mir geschmissen. Speicher dich ein, junger Mann, speicher dich nur ein. Brieftauben sind hergeflogen, alles.
Ja, Traum. Ja. Bist du, wie würdest du sagen, von dem Prozent vorne und hinten wollte ich schon sagen, also vor der Kamera und hinter der Kamera auf der Bühne oder hinter der Bühne daheim im Wohnzimmer oder gibt es Unterschiede oder ist Simon 100%?
Simon ist Simon, würde ich schon sagen. Also auf der Bühne muss ich sagen, da ist noch ein bisschen Spielraum nach oben. Also ich habe noch nicht den gleichen Humor, den ich dann im echten Leben auch habe. Aber so, ich bin schon relativ pur, würde ich sagen.
Bei mir zum Beispiel, ich bin auch so und bei mir ist ja immer dieses Kind noch in mir geblieben, auf das ich aber so stolz bin. Es gibt nichts Schöneres, als wie das Kind mitzunehmen im Leben, weil mir tun oft die Leute leid, die nicht können und die aber wollen.
Die wollen, gell? Ja.
Bis hin zu die einfach ein Leben lang diesen Stock im Arsch haben, sozusagen.
Das
und ich habe natürlich den Stock nicht im Arsch.
Du hast ihn in der Hand.
Auf jeden Fall sagt deine Frau dann nicht zu dir hin und wieder, hey Simon, hör bitte mal auf mit diesem Quatsch, das ist ja Wahnsinn.
Na, weil meine Frau ist ja noch durchgeknallter als ich, das weiß ja keiner, aber wenn du mal bei Instagram bei mir reinschaust oder bei ihr eben, die ist schon auch, deswegen, wir haben uns schon gefunden, deswegen auch, wir sind schon, und wir, natürlich kann ich auch mal, haben wir auch, also ich bin schon auch mal ruhig, das ist, ich meine, ich bin jetzt auch 40 und das wundert dann manchmal die Leute, weil das ist ganz selten, dass ich ganz ruhig bin und dann denken sie mir gleich, ich bin böse, aber manchmal geht man auch so auf Standby, also man muss ja auch mal die Akkus wieder aufladen, auch die Humorakkus. Aber manchmal drehen wir auch durch, also es gibt Frühstückssituationen bei uns, da sind halt dann, da macht's klack und dann, wenn man in so einem Comedy-Film ist, auch daheim, dann da kriegst du den erstmal nicht gestoppt, die Lawine.
Da läuft's, gell? Das da läuft's, ja, ja. Die Treppen rauf, ja. Da kannst, also aus Einstein kommt man immer, weil da kommt ja. Man nicht mehr mit.
Und es ist eh auch so, auch privat, wenn ein Gag, also kommst du hin, hast du gar nicht vor jetzt, also ich will ja nicht jetzt der Showman immer sein, aber was mir passiert, wenn ich einen Spruch mache oder sowas und die Leute lachen, dann kommst du in Fahrt. Und das ist dann schwierig, und das kennst du, also so bist du ja auch, habe ich dich auch schon erlebt, dass du da kommst, dann kann man sich nicht mehr stoppen und die Leute denken dann auch zuerst, nimmt er sich den ganzen Raum da ein? Nein, das ist wie ein Kind eben.
Und dein Kind, euer Kind, das wird entweder der absolute Komiker oder halt das Gegenteil.
Oder er wird absolut Investmentbanker oder sowas. Der
Anwalt oder
Bürohengst, Büro,
weil der denkt, der sitzt schon da und denkt sich, boah, was ist denn mit dem los? Links.
Manchmal, der flippt schon manchmal aus und dann sagt man, sei mal ruhiger, Vincent. Und klar, denke ich mir dann natürlich, der kennt es ja nicht anders. Also das ein Kind ist ja auch immer ein Spiegelbild seiner Eltern. Und wenn wir es ihnen so vorleben, dann... Ich hoffe ja auch, dass der irgendwie in dem, also meine Mama hat ja auch immer gehofft, dass eins ihrer Kinder in den Beruf auch eintritt, weil ja, und die hatten es aber null dazu irgendwie gezwungen oder sowas, im Gegenteil, aber es ist ja, für mich ist das der schönste Beruf, den ich mir für einen Menschen vorstellen kann, den ich ausübe. Gibt's andere, die haben andere, und deswegen wünsche ich mir natürlich, dass mein Sohn auch den Beruf macht, weil ich weiß, mir geht's so gut mit dem Beruf. Klar, es ist Stress und es ist auch viel Scheitern und so, aber ich bin dann auf der Bühne und bringe Leute zum Lachen oder bin im Fernsehen und bringe Leute zum Lachen und besorgt Leuten eine gute Zeit und ja, meine Arbeit macht mir einfach Spaß jeden Tag. Das ist cool, einfach das Wertvollste.
Wie wenn der Fußballer gern Fußball spielt und die Arbeit zum Hobby wird und ja.
Es ist doch noch trotzdem noch Arbeit, aber es ist halt einfach schön, gerne in die Arbeit zu gehen.
Gibt es einen mega Vorbildstar, wo du sagst, das ist er, das ist er? Oder würdest du sagen, das sind die 3 bis 5 Leute, die mich selber sehr geprägt haben?
Ich habe mich, also klar, geprägt hat mich ein Michael Jordan zum Beispiel, von dem war ich ein großer Fan und fand einfach diesen Willen von dem immer diesen Siegeswillen in seinem Fall immer total faszinierend, aber das habe ich mir nicht umgemünzt. Also ich bin nie verbissen ehrgeizig gewesen.
Jetzt müssen wir ja sagen, für alle, gell, die denken, was hat der Typ jetzt mit Michael Jordan zu tun? Also es ist nicht die Hautfarbe, glaube ich, und auch das eine, weil du Basketball auch gespielt hast.
Ich habe Basketball gespielt, genau, stimmt.
Und dann sagt der Simon zu mir, er hat Basketball gespielt. Dann
ich bin 1,69 Meter groß für alle da draußen.
Für alle da draußen, 1,69 Meter, immer so große Air Jordan gibt es gar nicht, dass der noch wächst. Aber dann sage ich, aber Dings, dann hat der einfach zu mir gesagt, der Simon, mit dem Selbstbewusstsein, hey, die Großen, die sind die Großen, aber das kleine unentdeckte Wiesel, das Flinke, das da zwischendurch pfeift zwischen die Haxen und von den anderen.
Und einer muss das Gehirn haben am Spielfeld.
Genau. Auf jeden Fall für dich jetzt ein Song von dir.
Oh, mag ich sehr gern. Ein alter Song, aber ich finde echt einer der größten Songs of all time.
Schon, gell? Und zwar spielen wir Hotel California. Und das für alle, die zuhören, eine Lieblingsnummer von unserem Simon.
Dauert halt jetzt 7 Minuten das Lied, glaube ich.
Aber das ist geile Nummer, weil bei der Nummer können wir ein bisschen quatschen.
Ja.
Und zwar Hotel verschmitzt. Wir sind beide Hotel. Wir sind jetzt auch in einem Hotel. Du bist bei mir zu Gast. Jetzt bin ich Gastgeber, du bist Gast. Was ist für dich das Wichtigste? Wie spielt man Gast und Gastgeber zu sein? Jetzt werden wir ein bisschen so eine Hotelrallye machen.
Okay.
Aber Hotelrallye, das könnte ein bisschen so ein Mix sein zwischen Hotel, aber auch du als Gastgeber bei dir zu Hause oder natürlich in deiner Fernsehshow. Es hängt ja alles zusammen.
Ja, und ich bin auch tatsächlich sehr gern Gastgeber. Ich habe immer gern Leute. Das ist auch so in unserer Familie. Mein Papa war ja auch Gastronom. Der hat 2 Restaurants gehabt, 2 afrikanische und westafrikanische.
In München.
In München. Und
im Westen von München oder wo?
West. Nee, tatsächlich in Schwabing und in Neuhausen. Und haben auch immer schon gern Partys veranstaltet und so und Leute eingeladen. Und ich finde, ein Gast muss es gut gehen. Immer. Also der Kunde ist König, ist eine Plattitüde, aber dem Gast, den beherbergst du, dem soll es einfach gut gehen. Und der soll keinen Stress haben. Das ist ja bei euch ja auch so ein bisschen Philosophie, ist bei mir daheim auch so. Die sollen mir auch nicht helfen, wenn sie wollen, ja, aber ich spüle alles ab, ich will, dass es ihnen gut geht, die sollen ein großes Angebot haben. Also ich habe da nicht, naja, bei mir gibt's nur Bier, dann hole ich halt noch ein paar Weißbier, wenn ich denke, ah, vielleicht ein Weißbier trinken, aber bei noch ein Weißwein und ein Rotwein, hole ich ja Schnapsal. Ja, also ein Gast muss sich wohlfühlen. Und es ist hier ja auch, also, und auch da wieder, man begrüßt den Gast halt mit einem Grinsen. Scheißegal, was los ist.
Ja, genau. Das macht einen guten Gastgeber aus. Er soll seine Gäste lieben.
Ja.
Ja, und deswegen nichts Schöneres, als wie so oft wie möglich Gastgeber zu sein, weil dann sollte man sein Gegenüber lieben und dann hat man eigentlich die beste Beziehung zu Mitmenschen und das macht eigentlich am meisten Spaß. Und ich bin ja auch am liebsten Gastgeber und nicht Gast, weil das Gast, ich habe sowieso dann die Perspektive immer des Gastgebers. Und es ist eigentlich schöner für jemanden anderen was zu tun, als wie diese Ansprüche zu nehmen. Was sind deine No-Gos für einen Gastgeber? Oder auch deine No-Gos für einen Gast?
Also No-Gos für einen Gastgeber, also No-Gos für einen Gast sind auf jeden Fall die Gastfreundlichkeit auszunutzen und sich auch daneben zu benehmen. Klingt jetzt wie so ein, also ich meine jetzt tatsächlich bei mir jemand daheim, also der soll halt nicht neben das Klo brunzen, bitte. So, dann hockt man sich halt hin. Wenn das daheim machen will, ist mir wurscht, aber das macht man nicht, das ist respektlos. Und
ich habe da auch einen Knickekurs für Jugendliche im Hotel immer gehalten,
ja?
Wo ich ihnen gelernt habe, bitte, danke, sich zu bedanken, wie man die Serviette nimmt, wie man anstößt, wie man auch aufs WC geht, weil du wirst nicht glauben, ich bin im Hotel aufgewachsen und ich bin natürlich in sehr vielen WCs im Hotel immer wieder auch zu Gast gewesen und habe immer gesehen, wie oft Gäste, Erwachsene so einen WC auch hinterlassen. Mhm. Und da muss ich sagen, auch das ist diese Grundschule, mal zu sagen, dass man sich niedersetzt und Hände wascht und abtrocknet.
Klobürste benutzt. Ich mache manchmal mal sogar andere, also wenn ich dann auf ein Klo komme, auf öffentliches, oder dann mache ich das für die nachträglich sauber. Wenn man denkt, so hinterlässt, so will nicht mal ich, auch wenn es ich nicht war, kein Klo hinterlassen. Das macht man einfach nicht.
Genau, weil man ja selber nicht will, wenn man reinkommt, dass selber so ausschaut.
Genau.
Und die haben nicht gelernt, dass man einfach noch einmal, bevor man rausgeht, noch einmal diesen letzten Check macht, oder? Diesen Security-Check. Ja. Weil man will, dass der Nächste bei einem auch macht. Ja, da gibt's viele Regeln.
Und danke finde ich auch tatsächlich, da bin ich auch fast schon spießig, das finde ich auch total wichtig. Also ich helfe auch immer, ich fahre viel Zug und dann, wenn man so Taschen Leuten trägt und so oder Türen aufhält, das ist keine große Geste. Aber da, ich finde es genauso wenig eine große Geste, als die Leute einfach Danke sagen oder mal so nicken oder so. Und das finde ich immer unverschämt, wenn dann ich trage dann einer Frau drei Koffer raus oder einen Mann, so wurscht, und dann sagen die nicht mal Danke, sowas checke ich nicht.
Ja, also dieses kleine Wort Danke hat eine große Bedeutung zwischendurch, gell? Man kann das nicht oft genug sagen. Wie geht's mit Beschwerden eigentlich um?
Ich persönlich?
Ja.
Naja,
wann beschwerst du dich auch?
Ich beschwere mich selten, muss ich sagen. Also ich bin ein relativ entspannter Gast tatsächlich auch. Wenn
ich Wiener Schnitzel, du bestellst ein Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln und es kommt mit Salzkartoffeln.
Dann sage ich das nett, dass ich einen Bratkartoffel bestellt habe, aber ich werde dann natürlich sagen, aber wurscht, esse ich so auch. Dann wird mir der Gastgeber zwar anbieten oder der Kellner, die Kellnerin, na, das tauschen wir aus. Dann sage ich, ja, wenn es keine Umstände macht, passt, aber sonst ist nicht schlimm.
Ja, es kommt auch doch genau, das sage ich auch immer, entscheiden, ob es dann jetzt wirklich ein Problem ist.
Ja.
Und ansonsten isst man es halt.
Also ich denke mir auch,
nicht, das
zerstört macht. Mein Leben nicht und ich bin im Land und in einer gesellschaftlichen aufgewachsen, dass ich überhaupt entscheiden kann, ob ich Salzkartoffeln oder Bratkartoffeln kriege. Und klar, man zahlt dafür und bla bla, aber da muss man jetzt keinen Riesenaufstand machen. Es gibt ja Leute, die flippen dann sofort komplett aus als Gast, das finde ich auch immer schlimm. Und dann machen es vor allem immer die fertig, die am wenigsten dafür können, also das Servicepersonal meistens, das kriegt ja alles ab und die können meistens oft nichts dafür. Also generell bei Abläufen, wenn irgendwas nicht passt in Hotels, was weiß ich, da wurde mal ein Zimmer vergessen zum Reinigen, ja, das war bestimmt nicht mit Absicht, dann gehst du halt runter nett und sagst, Entschuldigung, kann ich wenigstens kurz neue Handtücher haben oder so, die haben mein Zimmer vergessen. kann man so machen und dann kann man, ich werde sofort einen Geschäftsführer sprechen. Ich habe ja ganz lange im Kino gearbeitet, in der Betriebsleitung, und was ich da an Kundenbeschwerden hatte, wegen einem Scheißdreck. Und die sind sofort im Matheser Kino München, besucherstärkste Kino Deutschlands. Da war ich in der Betriebsleitung mit. Und genau, da musste ich ja die Kundenbeschwerden dann immer beantworten von den Leuten, die dann unten an der Kasse standen und meine Mitarbeiter zusammengeschrien haben. Und da ich auch erstmal gesagt habe, jetzt erstmal hören Sie mal auf, meinen Mitarbeiter anzuschreien, und jetzt können wir normal miteinander reden, dann höre ich mir gerne das an, aber wenn Sie jetzt alle hier beschimpfen, dann sind Sie ja auch vielleicht einfach nicht der richtige Gast für unser Haus hier.
Genau.
Also ich wollte immer erstmal eine Gesprächsebene schaffen, dass man normal miteinander redet.
Das sagen wir auch immer, wir schaffen es leider nicht, Sie glücklich zu machen, und unsere größte Aufgabe ist, Sie glücklich zu machen. Ich glaube auch, Simon, dass sich das vielleicht ein bisschen verändern wird, dass die Gäste nicht mehr so extrem sich beschweren, sondern vielleicht ein bisschen einen Drive reinbekommen, dass die 80% die 900 sind, dass ich nicht diese Perfektion permanent irgendwo nach Fehlern suchen muss,
ja,
und dann immer gleich das Salz in der Suppe sozusagen, sondern dass ich es einfach ein bisschen annehme und mir gegenseitig einfach eine feine Zeit mache.
Ja.
Und wenn was ist, dann kommt es darauf an, wie man sich beschwert. Wie lange darf man auf ein Bier warten, wenn du ein Bier bestellst? Sag jetzt einmal, bevor du sagst, jetzt wäre es schön, wenn es da wäre.
Ja, kommt davon, wie groß der Durst ist. Ich schaue halt schon. Also ich hatte es auch schon, dass man lang gewartet hat und was vergessen wurde. Dann schaue ich aber und sehe dann auch zum Beispiel, heute sind hier weniger Leute. Also es gibt ja Orte, wo ich öfter bin, wo ich merke, okay, da ist offensichtlich, haben die zwei Krankmeldungen oder sowas. Und dann muss halt ein armer Kerle, muss da rumlaufen wie ein Irrer, und dann vergisst der mal was. Dann will ich nicht der sein, der ihn dafür noch fertig macht. Der arbeitet gerade mehr und hat noch mehr Stress, und dann komme ich als Gast, weil mein Bier zu spät ist. Dann frage ich halt nochmal nach 5 Minuten nach, und dann, wenn es dann immer noch nicht da ist, dann gehe ich an die Bar vor oder fange ihn an seiner Station ab, sag, du, gibst ihm schnell in die Hand, alles gut. Das kann ich selber tragen.
Es ist schon wieder was daneben gegangen.
Yes.
Auf jeden Fall wollte ich dir jetzt einen Applaus geben.
Also.
Und zwar wollte ich dir wirklich einen Applaus geben, genau für so eine Eigenschaft, genauso für dieses Fühlen auch, dass man selber, weil ich denke mir oft, das sind ja millionenschwere Gäste, die haben tausende Mitarbeiter, die wollen ja auch nicht bei jedem kleinen Fehler, dass der Kunde auf die Finger klatscht. Ja. Und wenn ich sehe, dass da gerade mal ein kleiner Wurm drin ist oder irgendwo nicht was super gelaufen ist, dann das auch ein bisschen zu erkennen und richtig anzunehmen und nicht sich selber den Urlaub versauen, seinen Kindern, seiner Frau und noch 4, 5 Mitarbeiter bis hin zum Chef. Also da das Ganze ein bisschen gemütlicher angehen, oder?
Ein bisschen lässiger. Ab und zu muss man einfach mal kurz nochmal durch die Hose atmen und ein bisschen zur Ruhe kommen. Und das, also, tatsächlich behandle ich das auch in meinem Programm, im aktuellen Pearson Earth. Das einfach nicht immer gleich aufregen bei jedem Scheiß. Einfach mal ruhig, und dann ist Leben auch viel schöner. Einfach für alle, was du sagst.
Ich sage oft für den für. Und wenn einer sagt, ja, warum, aber ich muss das, ich habe ja bezahlt. Nein, du hast ja mit allem recht.
Ja.
Aber du selber machst ja einen Beef mit dir selber.
Dann schmeckt es dir danach gar nicht mehr, das Bier nicht. Wenn du jetzt aufregst, wenn du jetzt das Streiten anfängst, dann sitzt da, dann frisst er deinen Schnitzel mit Wut entbrannt, dann schmeckt es auch nicht. Dann schmecken die Bratkartoffeln nämlich auch nicht besser wie die Salzkartoffeln.
Wer beschwert sich mehr? Die Männer. Die Männer. Vielleicht oft mehr, weil die oft dieses Ego-Race mehr mitmachen wie die Frau.
Oh, ich habe tatsächlich, ich glaube tatsächlich, das ist ein bisschen eher, dass sich neugeldige Leute eher beschweren, weil die meinen, weil die sich für was Besseres halten. Also tatsächlich, die meinen eben, wenn ich jetzt Geld wo lasse, dann gehört mir der Mensch, der mir das bringt. Und da diese Attitüde kommt da ein bisschen raus.
Ich finde es immer witzig, weil wir uns auch unterhalten haben bei dem Check-in, gell? Egal wann du anreist, du wirst immer gefragt, herzlich willkommen und wie war die Anreise?
Ja.
Weißt du, da habe ich auch überlegt, schon seit Jahren lang, wie kriegt man diesen eingeschweißten Satz raus?
Ich will das, also haben wir darüber geredet, weil das nehme ich mir immer vor, dass er sagt, Essen. Ich habe die ganze Zugfahrt am Scheiß ausgesessen. Einfach mal, weil das ist ja
was anders, dass der Mitarbeiter, weil der hört ja gar nicht deine Antwort.
Genau.
Weil er sagt, ja, okay, ich sage oft zu den Mitarbeitern an einem Front Office, wie soll jetzt die Anfahrt gewesen sein? Wie soll er antworten?
Und wie viel Zeit wollt ihr wirklich dafür nehmen, wenn er sagt, oh, furchtbar, wir sind gar nicht rausgekommen, dann hatte ich eine Reifenpanne, dann hat meine Frau eine Scheißerei gekriegt, du musst die nochmal rein. Und dann war ein Stau schon in München, war ein Riesenstau, dann sind wir gefahren. Schatz, wo sind wir lang gefahren? Ja, dann auf die Bundesstraße, gehen auf die Bundesstraße. Stell dir mal vor, da steht so einer, da ist eine Riesenschlange an der Rezeption, ist gerade Check-in-Time und da erzählt einer wirklich, wie die Anreise war. Dann.
Es gibt ja so Hotels, gell, die haben immer Samstag bis Samstag Anreise. Da kannst du, das geht nur. Da ist nur Samstag an und
Abreise.
Ja, gibt auch viele Pensionen so. Das ist noch von früher. Die tun sich relativ schwer mit Umstellen, weil die müssen einmal so komplett alles umbrechen. Mhm. Und dieses Umbrechen, das kann natürlich ein, zwei Jahre ein bisschen eine Knautschzone bedeuten. Da wäre jetzt übrigens der richtige Moment, so in diesem Corona-Spektakel seine Strukturen ein bisschen zu ändern und die Gäste sagen, hey, ihr könnt's kommen. Weil eins ist klar, mir war im Hotel auch dieser Gast für 3 Tage nicht unrecht, weil der in 3 Tagen genauso viel Geld ausgibt wie der in 7 Tagen. Ja. Weil in 3 Tagen sagst du, jetzt lass es krachen mit Wein, Aperitif und Massage. In einer Woche teilst du das ein bisschen auf. Ja. Deswegen von dem her.
Ich habe ganz kurz, weil ich bin ja in vielen Hotels durch meinen Beruf auch und alles. Also da kommt wirklich, also 5-Sterne-Hotels kriegen wir selten gebucht, aber so ab 4 bis 2 Sterne eigentlich, niedriger selten. Und da wird es auch mal absurd. Ich war mal in Rheinland-Pfalz, so ein Hotel, das sah aus wie das Bates Motel. Es war, hat noch so einen Pool gehabt sogar, aber irgendwann, es war alles so 60er Jahre und da kam ich an die Rezeption. Da war so ein alter Typ, der stand gar nicht an der Rezeption, sondern so, der hat da gelesen auf so einer Couch, dachte, das ist auch ein Gast, der wartet. Und dann, 2 Minuten, 3 Minuten, dann habe ich mal, ich klingel so ungern an dieser, da gibt's noch diese Klingeln. Ist ja nicht wie bei euch, dass immer das Desk auch wirklich besetzt ist. Dann drücke ich da drauf, dann macht er so, oh, der alte Mann, der da saß mit der Zeitung. Ich so, warten Sie auch? Na, was ist denn? Ich so, also Sie arbeiten hier? Ja. Ich so, okay. Der saß immer noch.
Der saß immer noch.
Ich so, und dann sagt er, was wollen Sie denn? Ich so, ich wollte einchecken, ich bin ja Gast. Oh, dann steht der auf und geht an mir so kopfschütteln vorbei, macht doch, und der war so 60 oder sowas. Und dann hat er so ein rieses altes, so ein Reservierungsbuch hatten die noch.
Die haben gar keinen
Computer gehabt, das aufgeschlagen. Damn. Ja, und wer sind Sie jetzt? Ich so, okay, jetzt tut mir sehr leid, dass ich hier zu Gast bin. Ich bin Simon Pierce. Ja, das ist eh der Einzige heute. Ich so, ja gut, doch, dann ist doch schön, da haben sie jetzt gleich wieder Feierabend. Und dann hat er mir das eingeschrieben, da meine ich so, nur eine Frage noch, haben Sie WLAN? Oder haben Sie, kann ich WLAN, oder wie ist es mit dem Internet? Dann zeigt er so, da haben die dann neben dem in der Rezeption noch so, das war vor 2 Jahren, also es war kurz vor Corona, ist jetzt nicht vor 100 Jahren gewesen, so einen alten Tisch gehabt mit so einem alten Rechner. Das war der Computertisch. Da konnten Sie, wenn Sie surfen wollen, können Sie da an den Tisch gehen. Das war das, glaube ich, das krass, also schäbig-schickeste Hotel, wo ich je war. Weil das war total, das war so 60er Jahre schick, wirklich mit so Goldläufen und so. Und das Schwimmbad sah mega cool aus, so jugendstilmäßig sogar. Naja, Wahnsinn. Aber so kann es auch laufen. Dann lieber, wie war die Anreise, weißt du?
Genau, und das ist da so ein Motto, das war immer schon so und das wird auch immer so bleiben. So.
Genau.
Die immer sagen, nein, haben wir nicht. Ja. Gibt ja ganz viele, die immer noch Nein sagen. Und für mich ist ja immer das Wort Nein eines der schlimmsten, weil ich sage immer, das war immer so mein Attitude an die Mitarbeiter. Es gibt kein Nein, sondern es gibt nur eine bessere Alternative. Und die Champions League ist das, wenn der Gast einen Wunsch hat und du weißt, dass es nicht gibt, dass die Alternative so geil ist, dass der Gast sagt, hey, ganz cool, jetzt bin ich eigentlich froh, dass das eine nicht geklappt hat, weil das ist ja noch besser, weißt? Und wenn man mit solchen Gedanken spielt oder sich versucht, den Wunsch des Gastes zu erfüllen, bevor er sich ihn selber wünscht, wenn man mit diesen Gedanken im Kopf hat und so hungrig auf das ist, dann schafft das, dann kommt man in diesen, ich sage immer Gastgeber und Gasgeber und Gastronom und Gastronaut, weißt? Und der Gastronaut ist der dann auf dieser Sphäre ein bisschen so geil spielt, oder? Ja. So ein bisschen Flipper spielt mit Wünschen und mit coolen Momenten für den Gast. Und ich spiele auch immer einen Song rein. Und der Song ist jetzt für dich, weil er erinnert mich eigentlich an dich und an mich von meiner Stockanotti-Playliste, weil ich würde sagen, der passt am besten zu uns beiden. Und zwar, du machst dir diese DJ-Funktion und Speaking Hobbits. Und zwar ist der von mir, Stockanotti, der Beat Bam Boogie.
The Beat Bam Boogie.
Und weiß nicht, ich versuche immer meine Gäste zu sagen, zu wem passt der? Und du bist einfach, du schaust aus wie für mich.
Wie der Piet beim Boogie.
Ja, wie der Piet beim Boogie.
Was geil.
Und das passt eigentlich zu dir, gell?
Frisurentechnisch gerade nicht im Moment, weil ich es gerade ganz kurz habe, aber ja,
geil. Also ich habe es jetzt eher wegen dem Basketball auch gemeint.
Achso, ja, ja.
Nee, und auch wegen der Frisur. Ja, und wenn wir beide sehr gute, ähnliche Typen sind.
The Beat Bam Boogie, The Beat Bam Boogie, The Beat Bam Boogie, Beat Bam Boogie, Beat Bam Boogie. Hey, jetzt machen wir noch eine kleine Abschiedssession. Und zwar, du darfst dir da eine Karte
ausziehen.
Eine, du kannst auch zwei nehmen und du hast einen Joker.
Okay, also kann eine auch weiterreichen.
Du kannst eine weiterreichen,
aber ich bin relativ aber nicht mehr.
Aber wenn sie auch jetzt sagst, wenn sie jetzt nicht passt, das kann ja was, da ist ja alles dabei.
Darf ich schon umdrehen?
Ja, ja.
Wofür schulden Sie Ihren Eltern den größten Dank? Tatsächlich, dass sie mir vorgelebt haben, wie ich als Mensch sein soll. Also ich finde, meine Eltern haben einen Weg gefunden, mich für mich perfekt zu erziehen. Nicht, dass ich jetzt ein perfekter Mensch bin, aber die haben diese gute Mischung gefunden aus einem Rahmen geben fürs Leben, aber nicht zu viele Regeln, also keine Hausarreste und so. Und ich war relativ vogelfrei und ich habe denen früh vertraut. Also ich wusste, ich kann zu meinen Eltern gehen, wenn ich, weiß das, als das gekifft oder sowas. Alle haben es heimlich gemacht. Ich habe das meinen Eltern gesagt und dann war das immer schon klar. Ich kann mit allen zu meinen Eltern gehen. Also die haben mir einfach beigebracht, dass das Wichtigste einfach pure Liebe ist.
Ja. Würdest du das auch so weitergeben als Tipp an Erziehung, an Beziehung und Erziehung an Kinder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, schwierig einzuhalten, aber Liebe ist, love is the answer.
Love is the answer. Absolut richtig.
Zweite Frage von noch.
Jawohl.
Inwiefern fühlen Sie sich von Ihren Eltern missverstanden? Gar nicht.
Gar nicht.
Kann ich sagen.
Also die passen eh gut zusammen.
Die passen eh gut.
Hast du auf einmal zwei rausgezogen, ja, oder wie mit Eingriff zwei?
Aber zwei, ja. Weil ich bin ein Profi.
Geil. Jetzt deine Frage an mich. Du darfst dir irgendwas an mich.
Ich würde die Frage an dich weitergeben. Inwiefern fühlen Sie sich von Ihren Eltern missverstanden?
Das gemeiner Hund. Ja, ich glaube daher, wir hier im Hotel, ich auch ein wilder Hund bin, und wir hier im Hotel, meine Eltern mit ganz wenig groß geworden sind, aufgewachsen und so als mit 21 Unternehmer geworden sind. Schulden begangen haben, viele Jahre gearbeitet haben, um zu überleben. Und dann wir die Kinder noch dazugekommen sind, wir haben eigentlich immer so dieses Race gehabt, Unternehmer, Wachstum, Schulden. Mhm. Meine Eltern, muss ich denken, die haben immer ihr ganzes Leben zwar großen Besitz und Erfolg gehabt, aber auch immer zu wissen, hey, es muss funktionieren,
ja,
weil viel Schulden da sind in der Gastronomie. Und ich glaube, dass wir durch das, dass wir so perfekte Gastgeber sind, vielleicht einfach oft einmal uns gegenseitig diese Perspektive nicht gegönnt haben, zu erkennen, wer bin ich und wer ist der Vater, was will der Vater für erkennen und für Perspektive aus seiner Perspektive sehen und der Vater vielleicht auch sein Sohn zum Beispiel, auch dieser Vater-Sohn-Mix, dieses innerliche Kind, was man so hat, diesen Ego. Und ich glaube, da hätten wir oder haben wir in der Familie schon Aufholbedarf und möchte ich auch den Jungen weitergeben, diese Perspektiven gegenseitig ein bisschen auf den Tisch zu legen und sich ein bisschen, ja, oft sind es ja Missverständnisse, oft sind es so Momente, wo ich denke, ah geil, so sieht das mein Vater genau, wenn ich das den verstehe. Ich glaube, das ist bei uns ein bisschen auf der Strecke geblieben.
Das ist ja tatsächlich auch wieder das große Zauberwort Empathie, also mit Gefühl und dann eben auch sich in den anderen versuchen reinzuversetzen, ohne die eigenen, also du in deinen Vater, dein Vater in dich, dass man sich versteht, weißt du, weil warum trifft der andere Mensch Entscheidungen? Man beurteilt ja immer die anderen Entscheidungen an sich selber, das würde ich nie machen, so ein Arschloch. Aber wenn man mal überlegt, okay, wie schaut es für den anderen Menschen, wie ist denn seine Perspektive, dann ist es, merkt man, okay, das ist vielleicht gar nicht so als Angriff gedacht gewesen, der lebt einfach eine andere Wahrheit. dann sich treffen. Also das, was du jetzt gesagt hast, lässt sich ja aufs ganze Leben, aufs Gesellschaftliche anwenden.
Ja, so. Ja. Aber das ist das große Thema, gell? Das ist, um was es dann am Ende des Tages geht. Das Beste an deiner Frau?
Ihr Humor, würde ich sagen. Also das ist das Wichtigste, finde ich, für unsere Beziehung auch. Also wir, ja.
Die Leine, ist die Leine immer gleich lang zwischen euch beiden oder kürzt sie sie öfter mal, dass sie sich mal wieder ein bisschen ranholt, so ranzügelt oder sagt, ist das immer so eine
wir haben uns beide eine ziemlich lange, lassen uns eine ziemlich lange Leine, muss ich sagen. Wir kommen dann eh zueinander. Du kannst niemanden bei dir halten. Wenn du das probierst, dann rennt er weg. Wenn du da aber, je mehr sie mir Freiraum lässt, desto mehr bin ich da. Gestern, die hatte Geburtstag, die hatte nicht gesagt, du, ich habe nur noch 10 Minuten Geburtstag, komm zurück. Ich wollte das. Ich wollte nicht, dass sie aus ihrem Geburtstag alleine rausfeiert. Ihr wäre das wurscht. Die hat mir gesagt, bleib doch beim Stocki vorn hocken.
Die Geschichte muss ich euch erzählen. Also ich bin da, unser Freund Thomas Mack vom Europapark hat auch Geburtstag gehabt und wir sitzen zusammen vor dem Tisch und der Simon sitzt ganz woanders und dann kommt der Simon kurz vorbei und fängt mit uns ein Gespräch an und dann sagt der Thomas so, komm bleib da. Simon, nein, ich gehe, aber hey, du bleibst jetzt da, weil ich habe noch 10 Minuten Geburtstag so quasi. Ja. Die 10 Minuten, da habe ich die Ehre. Ja. Dann sagt der Simon, weil meine Frau hat ja auch noch 10 Minuten Geburtstag und die 10 Minuten will ich ihr schenken. Dann geht der Simon und 2 Minuten später kommt seine Frau bei uns vorbei, er sitzt und redet mit uns und dann haben wir müssen so lachen, weil quasi er gegangen ist, aber seine Frau ist unbewusst zu uns gekommen und hat dann ihre letzten 10 Minuten
mit euch verbracht,
und er ist deswegen, aber das war ein cooler Move und über das kann man lachen und über das freut man sich natürlich auch. Jetzt habe ich ganz zum Schluss und cool, dass ihr und du dabei warst, 3 Hashtags und zwar wo ganz kurz, ganz knapp und knackig kannst du mal was dazu sagen. Hashtag Life can be better.
Ja, Life can immer be better, aber Life ist schon gut genug. Also ich bin echt ein zufriedener Mensch und ich will mich nicht optimieren. Ich will glücklich sein und das bin ich und alles andere passiert eh.
Okay, cool. Hashtag we are one.
Das unterschreibe ich voll. Ich habe zufälligerweise ein T-Shirt drauf, auf dem auch drauf steht One World, One Crew und eine schwarze und weiße Hand geben sich die Hand und wir sind eins. Wir sind eine Welt und eine...
Das wird unser Insta-Foto auch.
Ja.
Okay? Wir geben uns die Hand mit dem Bild, unser Podcast. Der heißt Wir sind eins, we are one.
Ja. Ist gut.
Ja. Und der letzte noch, einmal zu Gast auf dieser Welt. Am Ende des Tages stehst du vorm Spiegel und sagst, wie hast du es gespielt?
So wie ich es immer für richtig halt. Also klar, ich finde, das ist immer schwierig, weil rückblickend hat man vielleicht aus der jetzigen Perspektive Fehler gemacht, aber so denke ich nicht. Ich denke mir, ja, aber die haben mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin und jetzt bin ich glücklich. Und das hoffe ich, das kann ich mir immer sagen. Und dann ist mir wurscht, ob ich vermeintliche Fehler vor 10 Jahren gemacht habe, weil die haben mich dann dazu geformt. Und ich hoffe, dass ich so vom Spiegel stehe am Ende und sage, ja, Schäbos.
Geil, geil. Hey, vielen Dank, dass alle dabei wart. Simon, es ist mir eine Ehre und ich habe schon gesagt, wir werden irgendwann einmal so eine Hotel-Comedy-Geschichte uns einmal zurechtlegen.
Können wir so live im Podcast, machen wir mal was.
Machen wir mal irgendeine Hotel-Geschichte mit so Rollenspiel, weil da sind wir aus dem gleichen Holz und das ist... auf jeden Fall danke. Besucht uns auf Insta, danke fürs Weiterleiten und fürs Teilen und dass ihr auch immer wieder ein bisschen so coole Werbung macht für meinen Podcast. Ich freue mich sehr. Die Reise geht weiter, ich nehme euch immer mit zu spannenden Gästen und weil oft manche sagen, ja, aber wie, du redest einmal mit dem und dann wieder mit einem Doktor und dann wieder mit einem Guru und dann wieder mit einem Star. Es sind alles inspirierende, wunderbare Menschen und ich nehme euch einfach auf meine Daniel Stock Reise mit und danke fürs Weiterleiten, fürs Liken. Und wir sehen uns, der Gast aus 307, Simon.
Stocki, Schäbers, danke. Schöne Grüße auch an euch da draußen und bleibt freundlich.
Bleibt freundlich, geil. Und wir gehen gemeinsam einmal auf Simon seine Veranstaltung, wenn es wieder losgeht. Und wir trinken jetzt noch ein schönes Zillertaler Bier mit dem besten Wasser aus dem Tal, weil in einem Bier sind ja über 80% Wasser drinnen. Und ich schenke euch jetzt noch einen Song aus meiner Stoccanotti-Playlist, weil ich habe den Simon gefragt, welchen Song wünschst du dir vom Stoccanotti? Dann hat er so gesagt, boah, scheiße, was für
so Musik. Viele.
Dann hat er gesagt, irgendwas das mit der Mama. Und jetzt für dich, Simon, I love Mama. Ich liebe meinen Bruder, meine Schwester, meinen Papa und die Mama.
Ich liebe meinen Bruder, meine Schwester, meinen Papa und die Mama. Ich liebe meinen Bruder, meine Schwester, meinen Papa und die Mama. Ich liebe meinen Bruder, meine Schwester, meinen Papa und die Mama. Ich liebe meinen Bruder, meine Schwester, meinen Papa und die Mama.
Der Gast aus 307. Hey, und hier noch diese Info für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden. Daniel findest du übrigens auf den üblichen Social-Media-Plattformen. Sein Name dort? Entweder Daniel Stock oder Stockanotti. Danke dir. Danke dir und viel Spaß.